Wir haben lange nichts von uns hören lassen, aber ein sehr trauriges Ereignis zwingt uns jetzt fast mal wieder, ja, uns hier in diesem Podcast zu melden. Björn, es haben sicherlich viele schon gelesen, ein Flugzeug ist über der Ostsee abgestürzt und du warst quasi, was den Funkverkehr betrifft, sogar involviert, denn du warst zur gleichen Zeit in der Luft. Björn, was hast du mitbekommen?
So ist das, Ron. Also tatsächlich, als ich heute Morgen gelesen habe, Privatjet stürzt in die Ostsee, da wurde mir einiges klar, denn ich bin gestern dienstlich unterwegs gewesen, so eine klassische Route einmal nach Sardinien hin und zurück, ne? Und höre dann so auf dem Funk, auf dem Standby-Mikrofon, auf dem Zweitmikrofon, da höre ich dann einen Kampfjet, der auf Englisch kommuniziert hat, von wegen, "This is the German Air Force, you are intercepted. If you acknowledge my transmission, rock your wings." So, das habe ich in 12 Jahren noch nie gehört, tatsächlich, habe das nur in meiner Flugschule gelernt. Und gestern zu der Zeit wusste ich noch gar nicht, um was es ging. Und heute Morgen dann, Zeitung aufgeschlagen, da stand es drin. Cessna 551, abgestürzt. Leider, leider.
Also die Details dazu findet jeder sicherlich, wenn er nur mal sein Internet anmacht und das mal sucht. Aber wir gehen vielleicht noch mal auf die Sachen ein, die vielleicht nicht dort mit drin stehen, nämlich wie das wirklich ist mit der Notfallfrequenz, Björn. Denn es war ja nun nicht dein Funkgerät auf die Frequenz getuned, also dein Hauptfunkgerät. Beschreibst du uns mal so ein bisschen, was ist diese Notfallfrequenz?
Also wir haben in so großen Verkehrsflugzeugen haben wir 2 Funkgeräte und auf dem ersten Funkgerät ist immer der normale Funk drauf. Wie du gerade gesagt hast, mit dem Tauber zum Beispiel oder auch mit den En-Route-Lotsen, die uns da über Deutschland zum Beispiel hin und her schicken. Und dann gibt es noch das zweite Funkgerät. Das ist immer ganz leise gedreht, dass man es nur ein bisschen hört. Und da ist immer die sogenannte Notfrequenz aktiv. Das ist die 1-to-1.5, also 121,500 Megahertz. Ja, und da werden dann eben ab und zu mal Notfälle kommuniziert oder Funksprüche abgegeben, die eben eine Luftnotlage bekannt geben. Ja, aber bisher, wie gesagt, so etwas Schlimmes habe ich da nie gehört. Was man da meistens hört, ist sowas wie, ich sage jetzt mal, hier ist Etihad 557, we lost contact. Und dann gibst du halt dem Etihad-Menschen oder Lufthansa oder wem auch immer die aktive Frequenz, wo die sich melden können. So, das war bisher immer das Schlimmste, was ich gehört habe.
Jetzt erzählen wir vielleicht doch nochmal für alle vielleicht, die die News noch nicht gelesen haben, was passiert ist. Also eine Cessna 551 ist unterwegs gewesen und der Kontakt ging verloren. Die kam also aus Spanien und ja, ist dann über Köln-Bonn hinausgeflogen. Dann kann man natürlich nur spekulieren, aber die Spekulationen, die relativ schnell aufkamen, werden nicht so weit weg von der Realität sein, nehmen wir zumindest an.
Ja, exakt. Genau, also ganz kurz, was für ein Flugzeug das war, was da in Spanien gestartet ist. In Jerez de la Frontera war eine wunderschöne Citation 2, die 551. Oder 552. Und das Ding hat so bis zu 10 Plätze hinten drin, vorne Pilot mit dabei, kann fast 3400 Kilometer weit fliegen, also ein richtig großes Flugzeug. Und wie du gesagt hast, irgendwie Richtung Köln geflogen und dann aber Funkkontakt abgebrochen.
Jetzt müssen wir noch eine Sache sagen, denn es, ich sag mal so, für die meisten, die sich nicht so genau auskennen, gibt es ja immer so 2 Flugzeuge privat, ne? Eine Cessna ist immer der Schulterdecker mit dem einen Motor und alles andere ist ein Learjet, ne? Was so klein aussieht oder so, ne? Dazu muss man sagen, auch Cessna baut eben solche Jets. Das war also ein Jet mit einer Druckkabine.
Ja, genau. Also hast du richtig gesagt, die Cessna 551 ist groß, auch wenn sie nur Cessna heißt, und hat die Druckkabine, was es ermöglicht, eben wirklich in die Flughöhen zu steigen, in der eigentlich nur die großen Airliner fliegen. Ne? Die Airbus und die Boeings, die man so kennt. Das kann die Cessna 551 auch mit der Druckkabine.
Okay, aber Druckkabine, neben dem Vorteil, dass man eben relativ weit oben fliegen kann, bringt das natürlich auch einen Nachteil mit, denn man ist eben genau auf diese Systeme, auf diese Druckkabine angewiesen.
Richtig, richtig. Wenn du mich fragst, sollte es auch nicht erlaubt sein, weltweit Flugzeuge mit Druckkabine als alleiniger Pilot zu fliegen. Denn es kann auch mal schief gehen mit dieser ominösen Druckkabine. Und wenn du alleine bist, hast du ziemlich schnell verloren. Und ob das hier der Fall war, werden wir gleich mal versuchen zu erörtern.
Also es gab wohl Meldungen, und da müssen wir jetzt noch sehr, sehr vorsichtig sein, so kurz nach diesem Unglück, dass wohl sogar Probleme mit der Druckkabine gemeldet wurden. So, jetzt habt ihr ja, ne, in euren großen Verkehrsflugzeugen auch diese Druckkabine, sonst könnten wir alle dort oben nicht atmen. Was gibt es da für Prozeduren, wenn es irgendwelche Probleme gibt?
Da muss man erstmal sagen, es gibt zwei große verschiedene Arten von diesem Druckverlust. Ne? Einmal ist es der plötzliche Druckverlust, also angenommen, es fliegt irgendwo eine Tür aus dem Flugzeug raus, dann ist die Druckkabine sofort kaputt, ne? Weil den Druck kannst du nicht mehr wiederherstellen. Und dann schlagen quasi alle Systeme Alarm. Da geht es eine riesengroße rote Warnlampe im Cockpit an. Checklisten werden dir digital präsentiert. Und das ist so ziemlich oft trainiert worden und ist in Fleisch und Blut übergegangen, was man dann tut. Nämlich sofort die Sauerstoffmaske aufsetzen, die dir mit ein bisschen Druck 100%igen oder bis zu 100% Sauerstoff gibt. So, das ist eigentlich eine sichere Sache, ne? Es macht Puff, der Druck ist sofort weg, Druckkabine ist defekt und man setzt die Maske auf. Alles gut. So, jetzt gibt es aber noch die zweite Art eines Druckverlustes, und zwar den schleichenden Druckverlust. Und das war leider auch schon in der Vergangenheit in der zivilen Luftfahrt schon mal der Killer. Denn wenn du irgendwo ein kleines Leck hast oder die Kompressoren, die die Luft in die Kabine reindrücken, wenn die vielleicht nicht mehr genug Luft reindrücken, dann sinkt immer mehr der Sauerstoff-Partialdruck. Also du hast immer weniger Sauerstoff im Blut, auch im Hirn. Und du wirst immer unzurechnungsfähiger, peu à peu. Und das passiert alles, bevor irgendein Warnsystem anspringt unter Umständen.
So, jetzt müssen wir natürlich eins sagen, Björn, bevor du weiter erzählst. So wie es schon bei jeder Sicherheitseinweisung im Flugzeug gesagt wird,
Ja.
wir sprechen über den sehr unwahrscheinlichen Fall. Also bei den Tausenden, wenn nicht sogar Millionen Flügen im Jahr, ist das wirklich so extrem selten. Aber trotzdem, du sagst es, ist man als Pilot darauf vorbereitet?
Ja,
Also, wenn
definitiv.
du jetzt gerade gesagt hast, schnellstmöglich die Maske aufsetzen, dann zählt das natürlich am allerwichtigsten für euch vorne im Cockpit. Aber eben auch hinten. Deswegen wird das eben immer wieder angesagt. Ne?
Genau.
Im unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlustes kommt eben die Maske runter und dann muss man eben auch dort schnell reagieren. Aber wesentlich wichtiger ist eben, dass ihr das vorn macht im Cockpit.
Genau, richtig. Da hast du auch gar nicht viel Zeit. Du kannst ja mitraten oder auch die Zuhörer, wie lange dauert es wohl von dem kompletten Druckverlust, also den plötzlichen, bis man ohnmächtig wird? Was schätzt du, Ron? Eine Minute? Fünf? Eine Sekunde? Wie lange
Ich sag
dauert
mal so,
das?
ich weiß ja, wie lange ich ungefähr, ja, als ich noch gut tauchen konnte, Luft anhalten konnte, da waren das so vielleicht mal 1,5 Minuten oder sowas. Ich schätze mal so, in dem Bereich wird das sein.
Ja, das wäre schön, aber du musst bedenken, in dem Moment, wo das passiert, geht auch der Sauerstoff, der im Blut ist, sofort raus. Ne? Also 10 Sekunden hast du ungefähr Zeit, danach wirst du ohnmächtig.
Okay, das ist
Ja,
krass, das hätte ich nicht
that's what
gedacht.
we're talking about. Also das muss wirklich, wenn es Puff macht, knallt, sofort die Maske aufsetzen und dann wieder normal weiteratmen.
Okay, ich sag mal so, das bekommst du ja noch mit. Aber
Ja.
wie bekommst du denn von diesem schleichenden Druck erfallen mit?
Ja, wenn du Pech hast, eben gar nicht. Ne? Du wirst im Laufe dieses schleichenden Druckverlustes immer euphorischer. Also man spricht da wirklich von dieser Euphorie, die aufkommt, weil das Gehirn unterversorgt ist. Und wenn dann im schlimmsten Fall die Warnsysteme anspringen und dich auf den Druckverlust hinweisen, kann das sein, dass du schon nicht mehr in der Lage bist, das als solches zu deuten. Lachst vielleicht noch über die rote Lampe, die blinkt.
Genau. Und
Und
dann eben dementsprechend rational zu reagieren, ne? Was ja ganz
geht nicht
wichtig
mehr,
ist.
geht nicht mehr. Wenn wir mal zurückgucken, 2005 gab es schon mal genau diesen Fall, genau was ich gerade gesagt habe, bei der Helios-Flug 522. Bei einer 737, da ist das nämlich passiert. Die hatten im Steigflug diesen schleichenden Druckverlust und irgendwann kam dann auch die Warnung, flugzeugseitig, weil das Flugzeug gemerkt hat, der Druck in der Kabine, der passt nicht ganz. Da waren die Piloten aber abgelenkt von einem anderen technischen Problem und haben das alles nicht mitbekommen. Hat dazu geführt, dass sie die Warnung ignoriert haben und sind dann allesamt im Steigflug eingeschlafen, im gesamten Flugzeug. Und das Flugzeug flog noch, weiß nicht, eine Stunde oder so weiter und ist dann irgendwann leider abgestürzt auf dem Weg nach Athen.
Jetzt kommen wir zum Thema Spekulation und zu dem aktuellen Fall, den es also gerade gab. Wir gehen, beziehungsweise auch alle Experten, davon aus, dass eben genau das passiert ist. Wahrscheinlich ein schleichender Druckverlust. Und der Pilot, der nach allem, was man im Augenblick weiß, der einzige Pilot an Bord war, hat dementsprechend nicht mehr reagieren können. Das Flugzeug war wahrscheinlich im Autopilotenmodus,
Gehe ich
also
davon aus,
im
ja.
Heading-Modus oder sowas, und das fliegt dann eben einfach geradeaus weiter bei der entsprechenden Höhe.
Ja, genau.
So,
Also,
was passiert dann?
ja, gut, also wir gehen jetzt davon aus, alle drei sind ohnmächtig geworden, Autopilot an, Flugzeug fliegt, ja? Das ist jetzt der aktuelle Stand.
Genau, ne?
Ja, okay.
Irgendwann bekommt man es eben am Boden mit, dass da etwas oben ist.
Genau, dann sagt dir nämlich der Lotse zum Beispiel: So, und jetzt kontaktieren Sie bitte Köln Radar oder Langen Radar auf 121-625, keine Ahnung, und dann passiert dieser Kontakt nicht. Dann werden die Lotsen erstmal hellhörig und versuchen durch drei, viermal Rückfragen irgendwie Kontakt mit den Piloten aufzubauen. Wenn das dann nach mehrmaligen Versuchen nicht klappt, dann wird eben der entsprechende Lotse über die Notfrequenz, die wir eben schon mal erwähnt haben, auch versuchen, das Flugzeug zu erreichen. Und wenn das mehrfach nicht geklappt hat, wenn also auf keinen der Funksets Kontakt hergestellt werden konnte, dann wird irgendwann die Alarmrotte alarmiert. Genau, und dann steigen da in Deutschland zum Beispiel in Rostock Tornados auf, so wie auch in diesem Fall.
Okay, das waren also Tornados, das waren sozusagen keine Eurofighter.
Meine Info sagt hier, es sind Tornados gewesen, aber das
Wobei wir da
Ganze.
auch vorsichtig sein müssen, weil, wie gesagt, Leute, die diese Nachrichten schreiben, für die ist vielleicht auch irgend so ein kleines Flugzeug, was militärisch ist, ein Tornado, ne? Deswegen, da sind wir auch nochmal vorsichtig. Aber es ist egal. Auf jeden Fall werden die alarmiert, denn es kann ja auch noch eine ganz andere Sache eingetreten sein, dass der Druck und alles in Ordnung ist, aber vielleicht funktioniert einfach der Funk nicht mehr.
Das kann auch sein, aber dann haben wir auch im Cockpit oder als Piloten ganz klare Prozeduren, ne? Wenn wir selbst merken im Cockpit so, ui, jetzt habe ich irgendwie 10-mal versucht, da jemanden zu erreichen, ich erreiche niemanden oder sogar das Funkgerät ist plötzlich aus, ich krieg's nicht mehr an. Dann haben wir auch sogenannte Lost Comm Procedures. Dann würden wir sofort auf die Stoppuhr drücken, würden 7 Minuten warten und nach diesen 7 Minuten würden wir zum Beispiel auf den originär geplanten Flugweg zurückgehen, also lateral und vertikal, und würden dann zu unserem Ziel fliegen und dort über dem Ziel so lange Kreise fliegen, bis unsere Zeit erreicht ist, die wir im Flugplan vor dem Flug angegeben haben. Also wenn wir jetzt angegeben hätten, wir landen in Köln um 12 Uhr, hätten sie bis Köln fliegen können, fliegen Kreise über Köln bis 12 Uhr und landen dann mit dem Standardanflugverfahren. Das wäre
Alles
noch
klar, das
möglich.
heißt, die Flugsicherung würde das sehen, würde alles freimachen, würde sehen, die Kommunikation ist sozusagen nicht in Ordnung und die Bahn wird frei sein, dass man runtergehen kann. So, jetzt haben wir zwei Fälle. Es gibt natürlich auch noch, und das wissen wir spätestens seit 9/11, seit 2001, dass es eben auch noch einen dritten Fall gibt, ne? Absicht also, dass man also vorhat, ein Flugzeug irgendwo gezielt runterstürzen zu lassen. Damit muss man natürlich auch rechnen. Und deswegen waren auch also diese Alarmrotte oben. Denn dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, also die zeigen sich neben dem Flugzeug, versuchen ihn anzusprechen. Und ich kann mich noch erinnern an sehr, sehr lange her, in den 80er Jahren, die KAL 007. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, die abgeschossen wurde von sowjetischen Kampffliegern. Also es gibt noch weitere Möglichkeiten, nämlich mal mit den Flügeln zu wackeln oder sogar Leuchtspurmunition parallel abzuschießen. So nach dem Motto, wir haben dich auf unserem Radar, wir sind an dir dran. Oder wie sie eben auf der Notfallfrequenz gesagt haben, was du gehört hast, ne? You are intercepted.
Korrekt.
Aber offensichtlich kam überhaupt keine Reaktion.
Ja, genau. Das Ganze fing aber schon früher an, Ron, ne? Das waren ja nicht die Deutschen, die angefangen haben, das
Ah
Flugzeug
ja,
zu
richtig,
intercepten, ne? Das
richtig.
Ding war ja schon, nachdem sie über die Iberische Halbinsel, also gerade so die Biskaya, angefangen zu überfliegen, da sind ja schon die ersten Jets von den anderen Ländern aufgestiegen. Also ich glaube, die Franzosen waren die ersten, die diese Cessna begleitet haben und eben auch erfolglos waren, was den Kommunikationsversuch angeht. Und später haben die Deutschen ja es übernommen. Na? Ich vermute aber, Ron, wenn ich so mir das anschaue, dass die gesamte Luftfahrt dort oder die Fachmänner davon ausgingen, dass es wirklich nur ein Kommunikationsverlust ist, weil sie haben den Flieger bis Köln fliegen lassen. Und ich vermute, dass man dachte oder hoffte, dass die dann über Köln Warteschleifen fliegen, bis sie eben zu der geplanten Ankunftszeit dort runtergehen. War dann aber nicht so. Ja, und dann ging es immer weiter Richtung Nordosten, raus auf die Ostsee, ja.
Ja, und dann gibt es natürlich eine schwierige Entscheidung, ne? Denn das Flugzeug fliegt weiter. Kann man von außen irgendwie sehen, wie weit der jetzt noch fliegen würde? Denn er fliegt ja praktisch, bis der Treibstoff alle ist.
Ja, das weiß man auch. Jedes Flugzeug muss vor Beginn des Fluges, vor Antritt des Fluges eben einen Flugplan aufgeben. Völlig egal, ob das eine Cessna 551 ist oder ein A320. Und dort muss angegeben werden, was die maximale Flugzeit mit jedem Tropfen Sprit ist. Das heißt, die Fachmänner hatten da gestern zum Zeitpunkt X genau gewusst, wo wird der Flieger runtergehen, wenn eben der Fall eingetreten ist, dass alle bewusstlos sind. Das wusste man.
Ja, und das Glück in diesem großen Unglück war eben, dass der berechnete Punkt über der Ostsee war.
Und deswegen vermute ich, dass man dann sich dachte oder am grünen Tisch gedacht hat, so Kosten, Nutzen, Risikoabwägung. Also entweder das Ding ist gehijackt, dann eskortieren wir das Ding mit ein paar Tornados und könnten zum schlimmsten Fall, na, da sprechen wir gleich drüber, oder wir lassen das Ding einfach kontrolliert runterfallen, ja.
Du sprichst es schon so ein bisschen an, ein Thema, wo Luftfahrtexperten, auch Piloten sicherlich sehr, sehr ungern drüber reden. Die Diskussionen, die ja aufkamen nach 9-11, was macht man denn, wenn man mitbekommt, dass ein Flugzeug wahrscheinlich gehijackt, also entführt ist und die Möglichkeit ja besteht, dass das irgendwo, wo es eben auch noch für Unbeteiligte gefährlich wird, reingecrasht wird, also Unbeteiligte am Boden. Natürlich alle, die an Bord des Flugzeuges sind, sind ja quasi auch Unbeteiligte. Und da wurde viel diskutiert in den USA, in Deutschland, da wurden sogar Gesetze geschaffen dafür.
Aber jetzt spinnen wir noch mal genau den Fall so, dass die Experten gestern rausbekommen hätten, der Flieger würde über Hamburg runtergehen. So, was macht man dann? Was kann man ethisch vertreten? Was ist deine Meinung, Ron? Was macht man dann? Holt man den Flieger vorher runter?
Ich verfolge ja auch dieses ganze, wir mitten in dieses Gesetz, das wurde ja dann erst viel, viel später nach 9-11 beschlossen, ne? Und zwar 2005, dieses Luftsicherheitsgesetz. Und alle Experten haben eben immer von diesem unglaublichen Dilemma geredet, in dem die Entscheidungsträger sind und natürlich auch die Leute, die in den Kampfjets drin sitzen, ne? Denn was tut man? Man muss irgendwie entscheiden, also versucht man, möglichst noch andere zu retten, denn so ein Flugzeug kann in ein Hochhaus reinfliegen, in ein volles Stadion, in einen Bahnhof oder wohin auch immer. Und man hat eben auch vorher die Chance, die theoretische Chance, das über Land zum Beispiel mit einem gezielten Abschuss zu verhindern. Ja, aber wer will das entscheiden? Wer will das entscheiden?
Ja. Aber am Ende muss es jemand entscheiden, ne, finde ich. Also ich finde auch, im schlimmsten Fall, wenn rauskommt, das Ding wird definitiv über Hamburg abstürzen zum Beispiel, dann muss man meiner Meinung nach das Leben der anderen retten, die jetzt nicht im Flugzeug sind, weil das Leben ist wahrscheinlich eh verloren, weißt du?
Ja, es geht darum, um das Luftsicherheitsgesetz, um den Paragraphen 14. Danach gab es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Können Sie alles mal googeln, können Sie sich selbst mit beschäftigen, können Sie auch mal überlegen, wie Sie reagieren würden. Es gibt da auch einen Film drüber, also Fiktion, wie es dann wäre, wenn jemand diese Entscheidung trifft, ist ganz, ganz schwierig. Wir kommen zurück zu diesem Fall. Also da werden sicherlich noch die Untersuchungen geführt. Das Wrack wird ja noch gesucht. Es wird hoffentlich der Flugschreiber gefunden. Wird der Flugschreiber so auslesbar sein, dass man weiß, was genau passiert ist in Sachen Druckabfall?
Da gehe ich stark von aus. Also ich mache das ja tagtäglich. Ich habe ja noch neben meiner fliegerischen Tätigkeit auch noch die Tätigkeit als Flugunfalluntersucher. Und gerade diese Flugdatenschreiber sind mein täglich Brot. Da würde ich sagen, es gab schon viel, viel schlimmere Unfälle. Man denkt an den Germanwings-Absturz, wo ganz andere Temperaturen herrschten und noch, ne, Flugzeug gegen Granit und die Dinger waren trotzdem auslesbar. Deswegen denke ich, dass bei diesem Absturz 3 Minuten Trudeln darunter ins Wasser, da wird das Ding schon noch irgendwo auffindbar sein. Auch wenn es in 2 Kilometer Tiefe liegt, da kommt man schon noch ran. Das denke ich schon, ja.
Ja, das heißt, die ganze Wahrheit wird erst dann bekannt werden, wenn der ausgelesen ist?
Ja, den Rest der Wahrheit. Also ich denke, wir wissen so schon ziemlich viel von dem, was da passiert ist, aber die Details und wirklich unterschriftsreif den Bericht, den werden wir natürlich erst nach der Auslese der Flugdatenschreiber und der Voice Recorder wissen.
Ja, denn auch da werden wir dann sehen, ne, wie der letzte Kontakt war, ob wirklich schon Probleme mit der Druckkabine gemeldet wurden. Und ob es dann wirklich zu irrationalen Handlungen oder vielleicht auch Funksprüchen kam, wie du dann vermutest.
Genau.
Ja, also ganz trauriger Vorfall, über den wir einfach mal reden wollten, insbesondere in weil Björn quasi ja als Mithörender beteiligt war, auch ja mal wieder ein erstes Mal in seinem Leben hatte,
Ja,
ne? So
ja.
einen Funkverkehr mitzuhören. Was macht da dein Puls? Was hat dein Blutdruck gemacht?
Ja, gestern war es noch gar nicht so schlimm. Wir dachten halt, da hat sich wieder irgendjemand verdreht im Funkgerät und wird jetzt von der Rotte eskortiert. Und nach 10 Minuten hat er wieder die richtige Frequenz eingedreht. So wie es immer eigentlich ist bei solchen Fällen. Aber heute Morgen war der Puls dann eben ganz besonders, als mein Co-Pilot mir einen Link schickte von diesem Bericht in der Zeitung. Also der Co-Pilot von gestern. Und meinte, du Björn, ich glaube, wir haben die gehört. Und da wurde mir ein bisschen übel und deswegen hatte ich auch dich ja kontaktiert. Du, ich habe Redebedarf, Ron. Und deswegen machen wir gerade das ganze Ding. Also ist
Genau.
nicht ohne, ist nicht ohne. Ich war jetzt nicht bei denen im Flugzeug drin, aber auf der Audiospur war ich doch irgendwie mit denen verbunden.
Eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben, es geht ja darum, diese Druckkabine braucht man wegen des fehlenden Sauerstoffs in großer Höhe. Ab welcher Höhe hätte man denn vielleicht wieder den natürlichen Sauerstoff und den Druck, den man bekommt?
Also du gehst immer bei solchen Fällen auf 10.000 Fuß runter, na, das sind 3,5 Kilometer. Da ist unter Umständen zwar ein bisschen kalt, aber der Sauerstoffdruck, der reicht schon so aus, dass du da normal atmen könntest, ne? Auch ohne Maske.
Das wissen vielleicht einige, wer mal Skifahren ist und mal Ja, mit 3,5 ist man ja schon ziemlich hoch dort oben. Atmet man schon ganz schön, aber es reicht eben ohne Problem, wenn man überlegt, dass Leute ja auch auf 8 Kilometer Höhe gehen ohne Sauerstoff. Ne?
Ja.
Also das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, wenn man noch hätte eine Procedure fahren können, schnellstmöglich runter.
Genau, also das machen wir auch so in dem Procedure. Ne? Der erste Step ist eben Maske aufsetzen, wie ich ja ganz am Anfang gesagt habe. Die Maske aufsetzen und dann wird eigentlich der Bordcomputer schnellstmöglich so gefüttert, dass das Flugzeug selbst tätig, ohne dass man weiter drehen muss, auf diese 10.000 Fuß runtergeht. Dann hätte man nämlich nochmal ein Backup, wenn man sich die Maske falsch aufgesetzt hat oder plötzlich der Sauerstofftank leer ist, dass das Flugzeug selbst auf die 10.000 Fuß sinkt und dann wird man ja auch wieder zu Bewusstsein kommen.
Björn, danke schön. Wir hoffen, wir haben ein bisschen was beitragen können für Leute, die vielleicht Fragen dazu haben. Wie gesagt, wir wenden uns ja an die Aviation Nerds. Viele der Sachen, die wir gerade beschrieben haben, werden die meisten sowieso schon mal vorher gehört haben. Und allen anderen konnten wir vielleicht ein bisschen helfen, den Fall zu verstehen. Es ist wirklich was ganz, ganz Trauriges, was passiert ist. Wir sind auch in den Gedanken bei den Angehörigen.
Definitiv.
Und ja, wir wollten das einfach mal hier loswerden. Also Dankeschön fürs Einschalten hier im Podcast. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie mal wieder bei YouTube vorbeischauen, bei den Aviation Nerds. Björn wird mal demnächst wieder Videos aus dem Cockpit veröffentlichen und Willi ist ja ganz stark mit dem Segelflugzeug unterwegs und wir hoffen, dass wir nie mit einem ähnlichen Fall direkt konfrontiert werden. Also besten Dank fürs Einschalten.
Macht's gut. Tschüss. Danke, Ron. Ciao.